Du bist der Heilige, vollkommen reiner. Das ist unser Thema heute Morgen. Gott ist rein. Und wenn Gott rein ist, dann sollten seine Kinder auch rein sein. Ich weiß gar nicht, wie es dir so geht, wenn du solche Sätze singst. Wir haben einen Rainer hier, der heißt Kirstein mit Nachnamen. Wie geht's dir heute Morgen? Fühlst du dich wirklich wohl und gereinigt? In seine Gegenwart. Letzten Monat hatten wir das oder den Thema die Nähe Gottes, Gott nahe sein, es wagen, Gott nahe zu kommen, Gott will uns nahe sein. Männer, die Gott nahe sind, nahe gekommen sind durch Jesus Christus, anders geht es ja gar nicht, dass wir Gott nahe kommen. Dennoch habe ich letztes Mal ermutigt dazu, dass wir wirklich durch diesen Vorhang im Tempel hindurch gehen und die Gemeinschaft, die Herzensgemeinschaft mit Gott suchen, die uns angeboten wird durch Jesus Blut, unser Thema, durch das Blut des Lammes letzten Sonntag. Bis zu Unkenntlichkeit geschlagen, missbraucht worden. Da war kein Mensch mehr zu sehen, so sehr war er geschlagen. Er hat gelitten wie kein anderer Mensch zuvor. Und wenn sein Leid Frucht bringen soll, dann muss es dazu kommen, dass wir tatsächlich durch das Lamm, durch das Blut des Lammes, durch diesen Vorhang, das gerissen ist von oben bis unten, eintreten in der Gemeinschaft mit Gott. Das macht es ja kostbar, sein Blut wird kostbar dadurch, dass wir diesen Schritt tun, dass wir dahin kommen. Dass möglichst viele Menschen in diese Gemeinschaft hineintreten. Und für jeder Mensch, für jeden Mann, für jede Frau, für jedes Kind, das hindurch tritt, diesen Schritt hindurch macht, wird sein Blut wertvoller und wertvoller. Und je näher wir Gott kommen, je wertvoller auch sein Tod wird. Wir müssen da Mut haben, ihm zu suchen, der Gott, der heilig ist, obwohl wir Sünder sind. Und beide Erkenntnisse sind wichtig. Er ist heilig. Er kennt keine Sünde. Das ist die eine Seite. Und dann singen wir dennoch, nennst du mich? Freund. Das Blut Jesu wird wertvoll durch dem, dass er mir so nahe kommt, dass er mich Freund nennt. Obwohl er heilig ist und keine Sünde kannte. Kommt er den Sünder so nah? Beide Pole, beide Tatsachen sind wichtig. Das Problem oft ist, dass wir viel über Gott genießen, reden, über Gottes Liebe, über seine Barmherzigkeit und sehr wenig über meine, und ich will so frech sein heute Morgen, meine und deine Sünde. Die Bibel gibt uns ja eine Grundlage. Johannes schreibt und sagt, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann machst du Gott zum Lügner. Und wir haben gesehen in den letzten Wochen, Adam, wo bist du in Bezug zu unseren Beziehungen, zu unseren Frauen, Schwestern, zu unseren Kindern, in unsere Verantwortung auch als Männer in der Gemeinde gegenüber jungen Menschen. Jörg sprach sehr deutlich im Bereich der Sexualität, Reinheit in unser Leben im Alltag in diesem Bereich. Heute Morgen wollte ich mich gern mit euch für eine kurze Zeit beschäftigen mit der Sünde. Tut man eigentlich selten, es ist kein beliebtes Thema, wer will denn schon? Es gibt Christen, die meinen, ja, die Sache ist erledigt am Kreuz, da braucht man nicht mehr drüber zu reden. Das Neue Testament lehrt uns anders. Neulich war ich mit einem alten Freund zusammen, der das mit der Sünde so leicht genommen hat, leider. Schwerwiegende, offensichtliche Übertretung, sodass die ganze Gemeinde es gesehen hat. Es war unübersehbar. Und die Konsequenzen in der ganzen Gemeinde. Wir haben alle gelitten. Dennoch ist keine Einsicht da in seine Person. Er macht an dieser Stelle die Augen zu. Und er kennt es nicht. Und ich habe an ihn sehen müssen, ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr freier Mensch, vor mehr als 30 Jahren. Dynamisch, voller Licht, voller Hoffnung, voller Liebe, voller Wort Gottes, wie da raus einfach ein Häufchen Elend geworden ist. Betrübt, depressiv und er kann sich nicht freuen. Die Freude ist weg. In sein Leben ist Bitterkeit, Depression, Zerstörung ist sichtbar. Da, wo Heil und Freude war. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe selten ins Kino, hole mir eher eine DVD nach Hause und das ist auch selten. Das ist nicht sehr oft. Ihr könnt mich vielleicht eher ins Stadion erwischen als im Kino. Aber ist sowieso alles ein Film. Ne? Auch das, was 96 abzieht, ist auch ein Film. Aber ich habe Braveheart gesehen vor Jahren und dann danach es mir zwei oder drei Mal reingetan. Jemand in der Gemeinde hat es mir als Geburtstagsgeschenk gegeben und ich habe diesen Film und ich habe den geliebt wegen der Radikalität. Und habe mir gesagt, so wie Braveheart die Engländer gehasst hat, so will ich die Sünde hassen. So wie Braveheart die Sünde getötet hat, so will ich Sünde töten in meinem Leben. Das sind harte Worte, töten, aber sie sind biblisch. Lasst uns doch mal ganz kurz in Kolosser 3 und Vers 5 nachschauen. Wir lesen in Kolosser, du und ich zusammen. Ich hatte mir Tempus geholt und sie dann irgendwo liegen lassen. Kann jemand mir helfen? Ich danke dir, Jörg. Danke. da steht: So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Tötet das Fleisch, das was erdisch gesinnt ist. Fleisch stinkt und stirbt. Es ist vergänglich. Der Geist ist aber ewig. Paulus schreibt wieder in Römer: So sind wir nun, liebe Brüder. Und da ist es wichtig, das hat mich wahnsinnig befreit, als ich das begriffen habe. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig. Ich bin weder Satan noch meinem Fleisch diesen Trieb schuldig. Ich muss es nicht mehr nachgeben. Ich bin frei. Ich bin von der Sünde befreit worden, um ihm zu dienen. Das, was gut ist, das, was rein ist. Und wir lesen das alles da in Kolosser 3. Paulus schreibt aber weiterhin an den Römern und sagt: Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Dieser gute Freund, und er ist heute noch ein Freund, ist unser aller Freund, die wir ihm kennen. Und wir leiden mit ihm, weil wir sehen, wie in sein Leben unbekannte Sünde, wovon wir wissen, nicht getötet wird, nicht ausgelöscht wird. Und es gibt nur ein Mittel dazu, oder? Sprudelwasser reicht nicht. Psychologie hilft nicht. Es hilft, wenn es zu Blut führt, zum Blut des Lammes führt, dann ist es okay. Als Krücke. Aber es ist keine Lösung. Es gibt nur ein Mittel, das Blut oder das Sünde hinwegwäscht, und das ist Blut. Und das wussten unsere Geschwister im Alten Testament. Die müssten hin. Und diese süße kleine Lämpchen, Ziege, diese süße kleine unschuldige Taube, müssen sie den Hals durchschneiden. Ich musste das tun wegen meiner Sünde. Eine blutige Angelegenheit. Das, was ich getan hatte, hatte ein Tier, ein Vogel, das Leben genommen. Das, was ich getan habe, hat Christus das Leben gekostet. Sie wussten das. Wir haben es vergessen. Wir müssen aufpassen mit der Gnade. Es gibt keine Gnade ohne Blut. Es gibt keine Gnade ohne Vergebung. Das ist die Grundlage. Und doch vergessen wir das. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Da bleibt nichts mehr übrig. Nicht mehr tun. Ein Kind Gottes tut es nicht mehr. Er fällt hinein, er stolpert. Er wird übereilt, Hebräer, von der Sünde. Es gibt keiner, der sagen kann, ich habe keine Sünde. Aber wir tun die Sünde nicht mehr wie früher. Wir leben nicht daran. Wir planen es nicht. Wir freuen uns nicht mehr daran. Er sagt das in Römer so schön, Paulus, Römer 6. Wir dienen der Sünden. Die dienen den Herrn, und in unseren Dienst stolpern wir dennoch und fallen. Aber wir dienen, ich bin kein Knecht, und wieder zurück. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig. Na und? Wenn er ankommt und klagt, na und? Interessiert mich nicht. Ich bin frei und ich bin ganz frei. Und nicht anhand meines Tun oder dem, was ich bin oder kann oder getan hätte oder nicht. Nein, anhand seines Blutes, das ist so stark, das ist so kräftig, dass ich dir sagen kann, du kannst mich mal im Namen Jesus. Ich höre nicht mehr auf dich, ich bin nicht mehr dein Knecht. In meinem Leben hast du mit deiner Anklage keinen Raum mehr und keinen Einfluss. Dann er will es ja nur schaffen, mich wieder zu sein Diener zu machen durch die Anklage. Er will mich wieder in Bindung hineinbringen. Deswegen ist diese Erkenntnis wahnsinnig wichtig und wertvoll. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nicht mehr von der Sünde getrieben, nicht mehr von der Lust getrieben, sondern vom Geist Gottes. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist. Ist komisch, wir sehen ein Kloster, wo alles nun eigentlich Gott geweiht sein soll hinter diesen Mauern, diesen großen, langen, hohen, grauen Mauern, soll doch Freiheit herrschen. Da sind sie doch alle heilig, oder? Ich bin in viele Kloster gewesen, aber es ist immer Freudlosigkeit. Mangel an Kraft, an Dynamik. Selbstkasteiung. Es ist depressiv. Das auf deinen knechtischen Geist. Wenn wir Gott geheiligt sind, Gott geweiht sind, Männer und Frauen, die nicht mehr willentlich sündigen, dann muss doch Freude und Kraft und Freiheit herrschen und nicht ein Geist der Knechtschaft. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist, ein Geist, dass Gott gehorsam ist und so weiter. Also tötet die Sünde in euren Gliedern. Kein Raum. Tod der Sünde, lass Blut fließen, wasch dich rein davon, lass es keinen Raum, lass es nicht zu, dass es dich in Depressionen hineinreißt, bekenne es einfach, Mann, auf Deutsch, was soll die Scheiße, raus damit, weg damit, es hat kein Mensch geholfen, es hat die Menschheit nur geschwächt. Der Umgang mit der Sünde, das ist auch wichtig, diese Erkenntnisse, damit wir wirklich sofort all diese Dinge dorthin bringen, wo sie hingehören und sie loslassen. Aber wir saßen am Tisch vorhin und haben uns ein Stück, ich habe mich innerlich darauf vorbereitet, dann lenke ich die Gespräche immer in Richtung Andacht am Tisch schon. Ich will im Text bleiben. Und wir haben darüber geredet, ist das nicht wahnsinnig? Das Lamm ist geopfert worden, es hat für uns gelitten, es wird wertvoller bei jedem Bekenntnis, er sitzt und wartet, es kostet nichts und er freut sich und wir tun es nicht. Was ist da bloß los mit uns? Und Markus sagt, es ist eine scheiß Bindung. Und wir dürfen es nicht dazu kommen lassen. Das ist zur Bindung wert. Es ist eine schlechte Gewohnheit, nicht zu bekennen, Brüder. Und die Dinge nicht beim Wort zu nennen, klar und deutlich. Unmissverständlich. Ich will nur ganz kurz, schnell durch die Bibel gehen, einfach in Sätze, nicht einmal die Stellen, die Bibelstellen, aber all diese Aussagen zum Thema Sünde sind biblisch. Sünde ist zuerst satanisch. Es ist teuflisch. Es ist nicht ein Ausrutscher. Es ist nicht eine Schwäche. Und daran ist meine Tante nicht schuld. Und all diesen Müll, das wir hören. Es sind nicht die äußeren Umstände. Es ist Quatsch. Sünde ist satanisch und es ist in Menschen Herzen zu finden. In jedem Menschen, bereits schon bei der Geburt beziehungsweise vor der Geburt. In Sünde bin ich gezeugt worden. Und es hat einen Ursprung im Herzen Satans und in Adam und Evas Herz. Und natürlich bei jeder Geburt. Seri, wenn das Baby kommt, es ist kein Engel. Es wird auch kein Engel sein. Denn inzwischen kennst du Andrea sehr gut und weißt, dass sie kein Engel ist. Und ich kenne dich und weiß, du kein Engel bist. Also du kannst kein Engel zeugen. Sünde gibt es überall. Es ist nicht nur in mir, sondern es ist auch eine nationale. Es gibt Nationen, die Schuld auf sich lasten. Wissen wir doch, oder? Als Deutsche oder Briten. Es gibt die persönliche Sünde, die nationale Sünde. Es gibt heimliche Sünde. Es gibt auch unheimliche Sünde. Es gibt offenbare oder offensichtliche Sünde. Es gibt unverschämte, schamlose Sünde. Und das ist bekannt doch unter uns. Ich bin ein Schwein und bin stolz drauf. Ich will nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich treibe es und bin stolz darauf. Es gibt Sünde der Jugend, ihr Hengste, ihr wisst das. Es gibt unabsichtliche Sünde. Aber interessant ist, sie ist dennoch Sünde. David sagt es, vergib mir die Sünden, die ich getan habe, die ich nicht bewusst. Dinge, die ich nicht gewusst habe, Herr, ich habe gesündigt gegen dich, ohne es zu wissen, denn es ist meine Natur. Ich weiß es, vergib mir, Herr. Wie oft bitte ich um Vergebung? Den Herrn und meinen Mitmenschen? Entschuldige, es tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint. Herr, komm, hör auf, das ist zum Kotzen. Das ist zum Kotzen. Das macht das Lamm, den Lamm keine Ehre. Unabsichtliche Sünde, sie bleibt aber Sünde. Und es gibt willentliche Sünde und davor werden wir gewarnt. Die Konsequenzen bei den Unbußfertigen, diejenigen, die nicht umkehren, wie Beispiel am Anfang genannt, Blindheit, Sklaverei, Unversöhnlichkeit und Tod. Wenn ich nicht umkehre, das ist das, was entsteht, das ist die Frucht. Von Uneinsichtigkeit, Blindheit, Sklaverei, Unversöhnlichkeit, Unversöhnung mit Gott und Tod. Gottes Haltung gegenüber der Sünde ist, er will Menschen fern von halten. Und aus diesem Grund straft er, damit wir es nicht tun. Bietet eine Quelle zur Reinigung von, löscht aus. Werft hinweg ins tiefste Meer, vergibt und freut sich und erinnert sich nicht mehr. Das ist das Schöne, das, was unterm Blut Jesu ist. Er denkt nicht mehr daran und denkt daran, was wir vor kurzem gesehen haben. Alte Testament und die Sünde Davids und all seine Brüder, seine Vorväter und die ihm nachgekommen sind. Die Helden des Neuen Testamentes in Hebräer. Kein Makel. Es wird nur Gutes gesagt. Man könnte das positives Denken Gottes. Nein, es ist schon in dem Sinne. Er sieht nur das Reine, das was gut. Wir sind geheiligt, obwohl wir Sünder waren. In Hebräer wärst du unter diesen Helden Gottes. Keine Sünde wird genannt. Warum? Weil es das neue Bund ist. Christus Beziehung zur Sünde, Gottes Haltung, aber Christi Beziehung ist anders. Gott hat keine Beziehung. Christus musste eins aufbauen, er musste es tragen. Ist schon anders, ne? Gott hat keine Beziehung zu Sünde. Er ist fern von Sünde, aber sein Sohn müsste Sünde werden. Gottes oder Christus Beziehung zu Sünde befreit von, kannte keine, macht uns bewusst von unserer Sünde, starb als Opfer für unsere Sünde. Er ist Stellvertreter, nimmt es hinweg, rettet sein Volk von, hat Autorität zu vergeben, reinigt uns von, befreit uns von. Er zieht uns dahin, dass wir ein befreites Leben führen, in und durch ihn. Menschenbeziehung zu, und da fand ich zuerst, müssen erkennen und bekennen. Ohne dem können wir nicht frei werden. Und das ist eigentlich das, was ich heute Morgen auf dem Herzen habe. Wir müssen bekennen können. Wir müssen erkennen und bekennen können, dass wir Sünder sind. Lasst uns mal Psalm 32 kurz aufschlagen. Und ich möchte gern, dass die paar Minuten, die wir hier in diesem so schweren Thema verbringen, dazu führt, dass wir nicht belastet werden, sondern befreit werden. Gar keine Beziehung zu Sünde mehr haben. Psalm 32. Wohl dem, es soll uns ja gut gehen, wir möchten gern gut drauf. Es soll uns doch wohl ergehen, uns und unsere Familien. Und Männer, hier zurück zu Adam, wo bist du? Ich habe die Frage an meine Person und an dich persönlich, zu Hause in deine Verantwortung. Und wenn du in dem Sinn keine Verantwortung zu Hause hast, weil du noch alleinstehend bist, deine Verantwortung in der Gemeinde. Wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du, Adam? In deine Beziehung zu dieser Frage. Wie gehst du mit der Sünde um in dein Leben? Wie gehst du mit der Sünde in dem Leben deiner Freunde? Wie gehst du damit um? Es ist wichtig, dass du weißt, wo du bist in dieser Sache. Wo will er? Versteckt sich im Wald, dieser Hampelmann. Er ist nicht nur nicht da für seine Frau und lässt es zu, dass sie verführt wird. Es ist ja schon fast pervers. Sondern er versteckt sich im Wald. Wir sündigen und verstecken uns. Und er, wo bist du? Hey, Alter, komm heraus. Ich will dich erkennen. Ich möchte gern, dass du mich erkennst. Ich will diese Beziehung. Komm doch heraus. Das kann ich nicht ertragen, dass du, Mann, den ich gut geschaffen habe und gesehen habe. Mann, du warst ein Kerl. Was machst du mit deinem Leben im Wald? Du kannst dich dein Leben lang, und wir wiederholen es, Mann, ich habe es echt am Herzen. Du kannst dein Leben lang Dinge dulden, die dein Leben zerstören. Lass das bitte nicht zu. Und Markus und Sigi sagen zu mir vorhin, sie saßen mir gegenüber, und je älter wir werden, je schwerer es wird. Lass es los, spuck es raus, kotz es aus. Tu es heute Morgen. Bring es in Ordnung und du wirst erleben, wie das ist, wieder einmal neugeboren zu sein. Ich sage es dir. Und es kostet nichts und macht ihn Ehre. Stell dir das mal vor. Diese blöde Bindung. Wohl dem. Es soll uns gut gehen. Er will es. Aber wie? Mann, David hat hier was erkannt. Er singt darüber. Der Mann ist frei. Wohl dem, der die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Und dazu ist ein Bekenntnis unbedingt notwendig. Das geht nicht ohne Bekenntnis. Wer glaubt und bekennt, der. Wer glaubt, dass er ein Sünder ist und es bekennt, bitte schön. Lass uns doch dieses Glaube einen Inhalt geben. Glaube, das hört sich an wie irgendwas Abstraktes. Wer glaubt, dass er Sünder ist und das bekennen kann? Wie kannst du damit? Ja, wer glaubt, dass er erlöst ist und es bekennt? Das kann ich gut. Das fällt mir einfach. Wohl dem, der die Übertretung vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, den der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Sünder sind Betrüger, die betrügen sich selbst. Gott kannst du nicht betrügen. Und dein Bruder kannst du auch nicht. Der sieht es, wenn es dir scheiße geht, und der sieht es. Und diese Dinge, die du meinst, je näher er dir ist, und ich möchte gern, dass wir uns einander nahe sind, in dieser Gemeinde als Männer. Deswegen haben wir diesen Männerfrühstück. Dass wir nicht nur am Tisch uns Brot reichen, sondern dass wir einander dienen in diesen Dingen, die uns nahe bringen. Dass wir einander öffnen und Sünde bekennen. Dass wir nicht versuchen, einander zu betrügen. Heuchelei, das ist doch zum Kotzen. Diese falsche Form von Frömmigkeit, glatt. Man spürt das regelrechtig. Es ist religiös, es ist fromm. Aber es ist ekelig, nichts wie raus hier. Kein Trug ist. Die Pharisäer waren Betrüger. Sie haben das ganze Volk betrogen. Und Jesus hat sie genommen und hat sie ins Licht gestellt. Und die haben gesagt, hier, dafür bringen wir dich um. Und das ist die Geschichte in einen Satz gefasst. Er kam aus Licht der Welt. Und er brachte sie ins Licht, wie sie das ganze Volk um die Nase herumgeführt haben mit ihren weißen Gewändern. Und das Volk war da und betete sie an als Götter. Und sie waren schlimmer als alle anderen im Kloster. Gehen Dinge ab, die siehst du in der Welt gar nicht. Und alles im Namen der Religion. Denn als ich es wollte verschweigen, wo ich nicht zugegeben habe, wo ich nicht einsichtig war, und offensichtlich ist es eine Phase, worauf er sich bezieht, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Das Wort Gottes ist so lebendig, so genau. Es geht doch an die Knochen, oder? Wir sind geschwächt. Es ist wie eine Art Fieber. Die Gelenke tun weh. Es zieht in den Knochen, wenn man in Sünde lebt. Man kriegt Fieber. Es ist wie eine schlimme Erkältung. Und wir sind dann unser Leben lang verschnupft in unsere Beziehung zu Gott und zu unseren Nächsten. Und wir wissen, die Beziehung stimmt nicht. Woran? Warum stimmt das? Da ist was zwischen uns gekommen und wir versuchen zu philosophieren und herauszubekommen, was könnte sein? Was habe ich ihn, was habe ich ihr getan? Ich sage dir, es gibt nur eine Sache, die unsere Beziehung betrübt, und das ist Sünde. Und lass uns das doch erkennen und bekennen. Und wir haben Probleme hier, auch in unserer Gemeinde, weil manche meinen, ach, Gott ist weitherzig. Das kannst du tun, das ist nicht schlimm. Wir sind stolz auf euch. Das sagt einer, und der andere sagt, bekenne das bitte. Gottes Herz ist nicht so groß, das ist Schuld und Sünde. Mann, das klafft schon weit auseinander in der Seelsorge. Und wir haben Verantwortung als Männer. dass ich konsequent bin in meine Beziehung zu Gott und Sünde mein Leben, aber dass ich genauso konsequent bin in meinen Bruder, in den ich liebe und achte, aber dennoch die Pflicht habe zu sagen, Bruder, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht, Gott ist an diesem Punkt nicht großzügig, an diesem Punkt ist er nicht weitherzig, an diesem Punkt sagte er dir, komm unter das Blut des Lammes, denn das sind Übertretungen. Das ist Ungehorsam, das sind Lügen. Wir haben das Recht nicht. Und unsere Funktion hier als Männer ist viel größer. Und deswegen ist die Frage an Adam, meine Verantwortung, wisst ihr, ob ich habe die beste Frau auf Erden, das sage ich immer wieder, das ist meine Herzenshaltung. Das mag nicht deine Meinung sein, sie ist aber meine Meinung. Und dass du deine für die schönste hältst, das finde ich gut und richtig. Und das stimmt auch so. Da habe ich kein Problem mit. Aber wisst ihr, mein Schnuckiputz ist schwach. In der Beurteilung der Situation, in die meine Kinder hineinkommen. Sie sagt eher, mit ihrem weichen Herzen, das ist die Mama, sie gibt die Brust. Sie streichelt. Sie weint mit, sie läuft hinterher, Papa ist anders, der hat eine andere Aufgabe. Und er hat die Aufgabe zu, hör mal zu, Sohnemann, das ist Scheiße und Scheiße ist Scheiße. Und kein Eintopf. Versteht ihr mich? Und das ist da Adam. Adam, wo bist du in deiner Beziehung zu deiner Frau? Duldest du das, dass deine Frau sagt, oh, ist nicht so schlimm, Schatzi. Du reitest ständig auf die Kinder herum. Weißt du, und Pastoren, Kinder haben das sehr schwer. Weil Papa dafür sorgen muss, dass wenn die Kinder kein Vorbild sind, dass sie mindestens ermahnt werden und dass Dinge beim Namen genannt werden und dass kein Kuddelmuddel und keine Wischiwaschi, Wulliwurm, Kram hineinkommt, sondern dass Dinge wirklich bei Namen genannt werden und ausgelöscht werden. Bitte, was sind wir für unsere Familie? Wir sind das für unsere Familie, was Christus für die Gemeinde ist. Was macht Christus? Er richtet Sünde und vergibt. Wozu sind wir? Was ist unsere Rolle zu Hause, dass wir nüchtern sind und sagen, Schnuckiputz, ich liebe dich. Du hast eine Rolle, ich habe eine andere. Spiel du deine Rolle, ich unterstütze das, tröste du die Kinder. Aber wenn ich ihnen sage, dass etwas Sünde ist und dass es falsch ist, bitte mach das nicht schön. Dann am Ende habe ich die Verantwortung. Und wenn der Tag kommt, muss ich als Vater. Und das ist als Vater in der Familie da, genauso wie mein Mann in der Gemeinde. Die Frau geht andersrum. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Aber in diese Sache haben wir eine Verantwortung und wir müssen sie wahrnehmen. Und wenn wir es nicht tun, dann wird er nach wie vor dich anrufen und sagen, Adam, wo bist du in diese Sache? Auch in deiner Beziehung zu deiner Frau, nicht nur gemeinsam zu den Kindern hin. Und meine Frau sagt mir, Peter, du bist zu hart. Und ich sage, ich will ein brave heart sein. Weil ich sehe, dass Sünde das Leben meiner Kinder zerstört. Und ich sehe das und ich dulde das nicht. Und sie werden eines Tages mir danken. Da hat Papa keine Kompromisse gemacht. Und seht das als Liebe, ich sage euch. Und es ist schwerer so zu lieben, als wie Mama zu sein. Da haben wir die Arschkarte. Wohl dem, der Übertretungen vergeben sind, denn die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, den den Herrn die Schuld nicht zurechnet. Und er tut's dir nicht, wenn du dich für Christus entschieden hast und deine Sünde bekannt hast und es bekennst, dann bist du frei, hineinzutreten in diese Gemeinschaft und lass dir dieses, die Vorrecht, das du hast, durch Anklage nicht nehmen. So schlimm die Sünde sein mag, auch heute Morgen in deinem Leben, so viele Jahre, wie du da drin hängst, dennoch sage ich dir, tritt ein, wage es und du wirst erleben, dass diesen Mut, dass es Glaube, dieser Mut geehrt wird. Es wird gesegnet werden. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Junge, komm, bekenne, bring das in Ordnung. Ich will dich aufrichten. Aber du musst deinen Mund auftun. Und du musst auch glauben, dass ich dir vergeben habe und dass ich dich aufrichten will. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ist das nicht schön? Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld, meine Sünde. Lass uns doch 2 oder 3 Minuten noch nehmen. Vielleicht willst du aufstehen und was rausspucken. Vielleicht willst du dich 5 Minuten verkriechen an der Ecke und jemand deines Vertrauens beten. Vielleicht willst du etwas bekennen, was nicht in Ordnung ist. Aber lasst uns doch Kerle sein in diese Sache. Adam, wo bist du heute Morgen?